Ihr Lieben, bevor es hier mit tierisch losgeht, folgender Aufruf. Wir sind für den Deutschen Podcastpreis nominiert in der Kategorie Newcomer. Wir sind mega aufgeregt und das Ganze ist ein Publikumspreis. Also wir zählen auf euch, dass ihr uns ein bisschen Liebe und vor allem eure Stimme dalasst. Und das könnt ihr tun unter dem Link, den wir in die Shownotes von der Schimpansenfolge, also Folge 46, tun. Da müsst ihr nur draufklicken, zwei Klicks und ihr habt eure Stimme für uns dagelassen und wir freuen uns riesig. Oder ihr geht auf die Seite vom Deutschen Podcastpreis, da könnt ihr euch auch durchklickern, ist aber ein bisschen hampeliger. Also einfach in der Schimpansenfolge, in den Shownotes, auf den Link klicken und für uns abstimmen und ewige Dankbarkeit sei euch garantiert. So, und jetzt geht's los mit Tierisch.
Heute geht es bei Tierisch um ein furchterregendes Thema, nämlich um Kannibalismus.
Ja, es wird auch ein bisschen eklig. Ich habe mal wieder ein bisschen eklige Sachen dabei, aber auch ziemlich verrückt.
Genau.
Tiere essen ihre Artgenossen.
Genau. Warum und wann und wieso, das erklären wir hier.
Genau. Los geht's.
Tierisch, der Podcast von Lydia Möcklinghoff
und Frauke Fischer, präsentiert von Weltwach. Also ich habe zwei, weil ich Angst habe, dass dir das eine zu leicht ist. Aber ich fange erstmal mit dem einen an, vielleicht ist es nicht so leicht.
Okay. Oh, ist das der tasmanische Beutelteufel?
Das ist der tasmanische Beutelteufel.
Stimmt. Okay.
Super unheimlich, oder?
Super unheimlich. Oh. Ja, sehr,
also,
sehr unheimlich.
Also man ist auf jeden Fall schon not amused über Dinge.
Aber der war, glaube ich, auch nicht amused.
Ich glaube, so ein tasmanischer Beutelteufel ist selten amused.
Genau, der ist nicht so ein Komödiant. So ein Tierkomödiant ist der nicht.
Aber ich meine, hör mal, das klingt doch wirklich, also wollte ich irgendwie so einen Exorzistenfilm machen, dann würde ich die Geräusche nehmen.
Ja, unbedingt.
Schon ganz schön unheimlich. Ich hatte noch die andere, das spiele ich jetzt auch noch kurz an.
Ist es noch schwerer?
Das ist schwerer.
Das hört sich mal wieder froschig an.
Ja, ja, es ist Frosch. Die Schaufelfußkröte.
Schaufelnasenfrosch. Schaufelnase.
Schaufelkrötenfrosch.
Froschschaufelkrötennase.
Es ist die Schaufelfußkröte.
Ah, okay.
Die Schaufelfußkröte macht völlig verrückte Sachen,
ja,
die auch mit Kannibalismus zu tun haben.
Okay.
Du guckst mich so gierig an, du willst unbedingt anfangen.
Genau, ich gucke so ein bisschen schulmeisterlich, weil ich erstmal erklären will, wovon reden wir überhaupt. Also als Kannibalismus bezeichnet man, wenn man einen Artgenossen aufisst. Genau, im engeren Sinne tatsächlich, wenn Menschen Menschen essen, was in fast allen menschlichen Gesellschaften mit einem Nahrungstabu belegt ist. Also das macht man nicht.
Nee.
Und natürlich passiert das manchmal trotzdem. Aber wir wollen, glaube ich,
der
zumindest
Kannibalismus,
nicht...
Der Kannibale von Rothenburg oder
ja,
so.
Ja, genau. Also es gibt es in menschlichen Gesellschaften.
Aber
es
wir sind gibt's. Kein True Crime Podcast.
Nee, genau.
Also True Crime im Tierreich.
Ja, genau. Also wir wollen uns auf Tiere beschränken oder fokussieren. Aber vielleicht nur noch mal zu der Herkunft des Namens. Das finde ich ganz dann doch irgendwie ein bisschen lustig. Und zwar als Kolumbus im November 1492 vor der Insel Hispaniola ankerte, hat er in sein Logbuch geschrieben, dass die Leute vor der Insel, also von der Insel Hispaniola, wahnsinnige Angst vor irgend so einem ja hundsgesichtigen, menschenfressenden Lebewesen hätten, was auf der Nachbarinsel Bujio leben würde. Und die Leute haben das immer, also er hat Caniba oder Canima geschrieben. Und daher kommt tatsächlich immer noch dieser Name.
Mhm. Wurde der aber je gesehen, der hundsgesichtige
Menschenfressen? Nee, Kolumbus hatte wahrscheinlich total Schiss, ist nicht dahin gegangen.
Ja.
Keine Ahnung.
Oh je.
Aber wir wollen uns ja mit dem Tierreich beschäftigen. Und erstmal ganz wichtig, es gibt aktiven und passiven Kannibalismus.
Naja, also ich würde sagen, der gefressen wird, ist auf jeden Fall eher passiv.
Genau.
Und der andere aktiv.
Nee, gar nicht, sondern aktiver Kannibalismus ist, wenn man einen tötet, also ein Tier ein anderes tötet, um es aufzuessen. Und passiven Kannibalismus, davon spricht man, wenn Artgenossen andere Artgenossen fressen, die aber an was anderem gestorben sind.
Ah, okay, also
genau.
Sozusagen Aas.
Genau, und das passiert wohl häufiger. Also das kennt man von sehr vielen Raubtieren, von allen Allesfressern, also von Krähen, von Möwen, von Krabben, von Schnecken. Und da, also denen ist dann egal, dass das Aas, was sie da fressen, dass das mal ein Artgenosse war.
Ich habe mir allerdings auch eine Studie angeguckt, die kann ich hier jetzt eigentlich auch ganz gut bringen, mit Rotfüchsen. Mhm. Da haben die auch Kamerafallen aufgestellt vor Aas und konnten beobachten, dass Rotfüchse tatsächlich super vorsichtig sind mit arteigenem Aas, das zu fressen oder fressen das eigentlich kaum bis gar nicht, weil, da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen, da natürlich die Gefahr einer Krankheitsübertragung auch sehr groß ist, weil genau. Man natürlich auf die Art angepasste Parasiten auch mitfrisst.
Genau, also wenn man jetzt überhaupt mal darüber spricht, wie kann es evolutiv sein, warum, was spricht dafür, was spricht dagegen, Artgenossen zu essen, dann spricht dafür natürlich eigentlich, dass ein Artgenosse ja alle Nährstoffe in exakt der Zusammenstellung in seinem Körper beinhaltet, wie man die braucht. Also eigentlich ganz cool, einen Artgenossen zu essen, aber uncool ist, dass erstens es ja sein kann, dass man mit dem irgendwie verwandt ist. Man würde also evolutiv seine eigene Fitness reduzieren und dann natürlich, weil der einem so ähnlich ist und wenn er einer Krankheit gestorben ist oder was auch immer, dann ist das natürlich die perfekte Möglichkeit, sich da selber zu infizieren.
Das stimmt. Also der passive Kannibalismus.
Genau, passiver Kannibalismus, den lassen wir mal ein bisschen weg, weil das ist irgendwie langweilig.
Ja, eben, den habe ich eigentlich jetzt auch genau. Schon. Ja, doch, habe ich auch schon abgehakt.
Genau, aktiver Kannibalismus, sehr häufig bei Fischen, also so ziemlich alle Fische, also alle fleischfressenden Fische machen das. Und tatsächlich ist es, wird geschätzt, dass 90% junger Hechte Opfer von älteren Hechten werden. Also die Haupttodesursache bei einem Hecht scheint zu sein, dass er von einem Artgenossen nicht nur getötet, sondern auch aufgefressen
wird. Aber man sollte doch meinen, evolutiv ist das doch total dumm. Also weil man will doch auch seine Art irgendwie voranbringen.
Ja, aber da müssen wir vielleicht einen kleinen Schlenker machen zu K- und R-Strategen. Also R-Strategen sind ja Organismen, die sehr, sehr viel Nachwuchs produzieren und sich sehr wenig um den kümmern. Also irgendwelche sehr großen Gelege haben, und wenig Aufwand betreiben. Und K-Strategen, zu denen gehören wir, sehr wenig Nachwuchs und man macht einen sehr großen Aufstand, um die dann durchzubringen. Mhm. Das heißt, bei K-Strategen da
Helikoptereltern, ja. Das sind auf jeden Fall K-Strategen.
Helikoptertiere. Genau, das heißt also, diese K-Strategen, da würde man sowas nicht machen oder da passiert es wahrscheinlich sehr, sehr viel seltener, wenn überhaupt, weil wenn es eine geringe Chance gibt, dass man da seinen eigenen Verwandten irgendwie zu packen kriegt, ist das evolutiv keine stabile Strategie. Mhm. Aber bei R-Strategen, zu denen eben auch diese ganzen Fische gehören, da kann sich das evolutiv erhalten und durchsetzen, weil die paar, die da aufgefressen werden, quasi nicht ins Gewicht fallen bei der Fitness des Organismus
und dann ist
insgesamt.
Und dann ist es ja eigentlich sogar gut. Also umgekehrt bringen diese Jungtiere, die da gefressen werden, natürlich doch die Art voran, indem sie eben als Nahrung dienen für die älteren
Tiere. Es geht ja immer nur um Überleben des Einzelnen. Ja. Und für den Einzelnen ist natürlich auf jeden Fall gut, einen Artgenossen zu essen. Das ist übrigens, wir wollten ja über Tiere reden und nicht über Menschen, aber tatsächlich, das ist ein Fall, wo Kannibalismus dann eben zu beobachten ist in extremen Situationen, extremen Hungersituationen, dass Menschen eben Artgenossen dann auch essen.
Gibt es doch das Beispiel von den Leuten, die in den Anden mit dem Flugzeug abgestürzt sind.
Genau, ja. Aber da eben, soweit da ich passiv, weiß, die haben, die haben niemanden umgebracht, sondern die haben Teile dann von Verstorbenen gegessen. Ja. K- und R-Stratege, wir bleiben mal dabei, denn auch bei Fischen gibt es K-Strategen, also welche, die sehr, sehr wenig Nachwuchs bekommen und sehr einen großen Aufwand betreiben. Und der Sandtigerhai ist ein Beispiel. Das sind Fische, also Haie, die sehr wenig Nachwuchs produzieren. Der Nachwuchs, der kommt lebend zur Welt. Und das Weibchen hat ungefähr 25 Eizellen, die sich einnisten. Und die größten Embryonen fangen aber an, die anderen aufzufressen. Also sowohl die Eier als dann später auch die sich entwickelten Jungtiere, also ein intrauteriner Kannibalismus. Mhm. Das ist wahrscheinlich aber auch evolutiv stabil, eine stabile Strategie, weil die Versorgung in einem Haikörper eben nicht so perfekt ist wie bei einem Säugetier, die Versorgung der Jungen. Und dieser Kannibalismus, der führt eben dazu, dass es dann ein oder ja meistens sogar nur ein Junges gibt, was aber eben sehr groß und stark auf die Welt kommt.
So ein bisschen wie im Vogelnest auch oft, ne? Also das ist ja dann nur im Mutterleib schon passiert.
Genau. Bei Vögeln, da gibt es ja diesen Kainismus, also dass größere Geschwister die kleineren umbringen, also zum Beispiel beim Bartgeier. Aber da gibt es eben auch den Unterschied, dass Kainismus im Vergleich zu diesem intrauterinen Kannibalismus, bei dem Kainismus wird häufig das andere Jungtier, der Jungvogel, nur rausgeschubst aus dem Nest. Der wird nicht gefressen. Also der wird zwar getötet, aber nicht aufgefressen. Mhm.
Okay, in dem Fall wird es gefressen, was natürlich eigentlich dann auch schon wieder Sinn ergibt. Ne, weil es sind ja Nährstoffe. Also eigentlich könnte ja das Bartgeierküken auch seinen Bruder fressen und dadurch noch ein bisschen fetter werden.
Genau, aber das scheint komischerweise, oder das, soweit ich weiß, gibt es das irgendwie nicht. Also es gibt wohl Fälle, wo Erwachsene, also die Eltern, Jungtiere fressen, aber wahrscheinlich auch, wenn die schon tot sind. Also zumindest bei Vögeln. Pädophagie, das Fressen von Jungtieren, das gibt es tatsächlich bei einigen Tieren. Soll ich das nochmal ausführen oder willst du hast
du
noch einen Punkt?
Ich würde, was eigentlich ganz gut passt, so von wegen die Geschwister fressen oder umbringen. Also ein sehr abgefahrenes Beispiel gibt es bei der Schaufelfußkröte, die wir eben schon gehört haben. Und die Schaufelfußkröte, die macht was total Abgefahrenes. Also erstmal macht sie gar nichts Abgefahrenes. Die legt Eier in irgendeinen Teich und dann schlüpfen da halt Überraschung Kaulquappen raus, die dann im Teich unterwegs sind, da Algen fressen und sowas alles. Und soweit alles normal. Aber die legen ihre Eier in Teiche. Also es gibt auch verschiedene Arten dieser Schaufelfußkröten. Es gibt auch welche, die tatsächlich in so wüstenähnlichen Gebieten leben. Und die legen ihre Eier oft in Teiche, die sehr schnell austrocknen können oder die ein völlig variables Nahrungsangebot haben. Das heißt, es kann sein, dass es da gar keine Algen oder was auch immer so eine Kaulquappe eigentlich essen würde, gar nicht gibt. Und die Kaulquappe schlüpft und es gibt eigentlich kaum was zu essen oder es gibt nur Fleischhaltiges, irgendwelche Shrimps oder so. Und dann machen die was völlig Abgefahrenes. Die können sich dann zu karnivoren Kaulquappen entwickeln und sehen dann komplett anders aus. Sowas nennt man auch phänotypische Plastizität. Die haben alle die gleichen Gene. Diese ganzen Kaulquappen haben ganz die gleichen Gene, aber durch diese phänotypische Plastizität können die verschiedenen Gene an- und ausgeschaltet werden und sich diese gleichen Kaulquappen eben ganz unterschiedlich entwickeln. Und dann hast du auf einmal so riesige, aufgequollene Kaulquappen, die auch echt größer sind und die auch Zähne entwickeln und halt die so einen ganz anderen Kieferbereich haben, der halt darauf ausgerichtet ist, Fleisch zu essen.
Und die fressen ihre Geschwister dann?
Genau, also die fressen dann teilweise Shrimps, aber teilweise eben auch ihre Geschwister auf, weil sonst käme keiner durch.
Ja.
So kommen die durch, entwickeln sich dadurch natürlich auch viel, viel schneller und haben eben die Chance, obwohl der Teich austrocknet, rechtzeitig fertig mit ihrer Entwicklung zu sein.
Also wenn man sich das jetzt so evolutiv anguckt, also man könnte ja denken, ja, warum machen die das nicht immer? Aber man könnte sich wahrscheinlich vorstellen, dass diese Plastizität dazu führt, dass in guten Jahren sehr, sehr viele hochkommen, weil die eher eben, was weiß ich, omnivor sind oder Pflanzen fressen.
Genau, und weil sie einen Teich haben, der lange hält und da gibt es viel Futter drin, also kommen ganz viele hoch.
Und das heißt, wenn wenig Wasser da ist, dann kommen halt die Agros.
Genau, dann kommen,
wenigstens die Agros durch.
Dann kommen die Bullies, kommen auf jeden Fall durch. Und das Abgefahrene ist aber, es gibt Arten von diesen Schaufelfußkröten, die machen das eigentlich gar nicht, also weil die eben in einem Umfeld leben, wo das gar nicht nötig ist. Dann gibt es wiederum welche, die machen das, da können sich die Kaulquappen aber dann hinterher auch wieder zurückentwickeln. Wenn es gar nicht nötig ist, dann können die das alles wieder retour machen und dann ist alles wieder normal. Und dann gibt es aber wiederum welche, die können es nicht retour machen. Da bleibt es dann. Also das ist dann quasi wie eine Mutation. Und das ist interessant von der Evolutionstheorie her, weil es gibt ja die Lamarck'sche Evolutionstheorie und Lamarck hat ja gesagt, dass es möglich ist, dass Tiere Eigenschaften entwickeln im Zuge ihres Lebens, die sie dann weitervererben können. Und da ist es, hieß es, nein, das ist auf keinen Fall möglich. Bei diesen Kröten ist es auch noch nicht ganz möglich. Also sie können innerhalb ihrer eigenen Entwicklung tatsächlich Veränderungen machen, die dann auch so bleiben. Es gibt aber dann noch einen Fadenwurm. Das ist alles dieselbe Forschergruppe, die das untersucht. Und es gibt einen Fadenwurm, der Ähnliches machen kann. Also der kann auch sein Verhalten und seine ganze Strategie ändern, je nachdem, wie das Nahrungsangebot ist oder die äußeren Angebote. Jetzt kommt wieder mein totales Latein-Talent. Kenor Habditis elegans, wie auch immer. Also es ist irgendein Fadenwurm. Der ernährt sich von Mikroben, die in faulenden Früchten vorkommen. Das heißt, er lebt in faulenden Früchten, hat zur Folge, dass er immer so pendelt zwischen Hunger und zwischen, ich sitze hier in so einer faulen Frucht und überall gibt's Essen. Und der hat tatsächlich diese Strategie entwickelt, wenn die Frucht dann auf einmal leer ist, es gibt nichts mehr zu essen. Der weibliche Fadenwurm oder der Fadenwurm hat aber noch Eier in sich drin, dann kann der umschalten und legt diese Eier nicht. Und die Eier schlüpfen in dem Elterntier und fressen das Elterntier von innen auf. Haben also dann Futter, da haben wir wieder den Kannibalismus. Also das sind dann so auch so eine Anpassungsstrategie, auch so eine Plastizität. Und da ist aber das Abgefahrene, dass ganze Populationen entdeckt wurden, wo sich das gar nicht mehr ändert. Also wo sich die Strategie nicht mehr ändert, das ist die Strategie. Mhm. Also die Eier werden nicht gelegt, die Mutter wird gefressen. Das heißt, die Jungtiere ernähren sich grundsätzlich von dem Elterntier. Das heißt, diese eigentlich plastische Sache, die so an- und ausgeschaltet werden kann, je nachdem, wie es gerade aussieht, die geht nicht mehr zurück und wird auch weiter vererbt, mhm, weil es scheinbar so erfolgreich ist. Mhm. Und das ist ein Beispiel von einer tatsächlichen Lamarckschen Evolution.
Sozusagen. Ja, genau. Also Vererbung von erworbenen Eigenschaften.
Genau, richtig. Verrückt.
Vielleicht nur mal ganz kurz. Matriphagie nennt man das, was du gerade beschrieben hast, dass die Jungtiere ihre Eltern oder ihre Mutter in der Regel essen. Genau, immer ihre Mutter.
Ja.
Und das gibt's auch bei verschiedenen Organismen. Am häufigsten bei Spinnen, die interessanterweise nicht nur ihre Mutter manchmal essen. Es gibt eine Art, muss ich mal kurz gucken, Stegodyphus dumicola. Und da helfen, die haben so ein Helfersystem, also die jungfräulichen Schwestern der Mutter helfen eigentlich bei der Aufzucht, aber in diesem Fall leider mit ihrem eigenen, zahlen sie das mit ihrem eigenen Leben, weil der Nachwuchs, der frisst nicht nur die Mutter auf, sondern auch noch diese helfenden Schwestern.
Schön. Mensch.
Genau, das ist Matriphagie, also das Essen der Mutter. Mhm. Und ich will nochmal zu Pädophagie kommen, Essen der Kinder. Mhm. Sehr, sehr interessant sind da Cichliden, also Buntbarsche in den ostafrikanischen Seen. Das ist ja sowieso eine super interessante Artengruppe. Die sind da vor relativ kurzer Zeit, ich glaube nur wenige 10.000 Jahre, dahin gekommen, wahrscheinlich ja mit wenigen Arten. Und heute gibt es hunderte von verschiedenen Arten im Viktoriasee, im Tanganyikasee und im Malawisee.
Auch stark bedroht teilweise.
Ja, genau, inzwischen,
ne?
Natürlich
lange
stark
Geschichte.
Bedroht. Ja. Genau, können wir eigentlich mal was zu machen,
oh,
weil
machen
Cichliden
mal,
sind
ja.
echt super, super interessant. Toll. Diese Cichliden, die sind fast alle Maulbrüter. Also das heißt, die Eier werden außerhalb des Körpers befruchtet und dann nimmt ein Elterntier, nimmt die befruchteten Eier ins Maul und frisst die eigentlich erstmal nicht. Es kommt dazu, dass manche davon auch gefressen werden. Also
so verschluckt, wenn du dich erschrocken hast.
Ja.
Oh nein.
Genau, oh mein Kind verschluckt. Genau. Also es gibt welche, die ihre eigenen fressen, aber es gibt vor allen Dingen spezialisierte Cichliden, deren Ernährung darauf ausgerichtet ist, diese Babys von den anderen zu verspeisen. Jetzt denkt man, naja, wie sollen das gehen? Die Mutter oder auch manchmal der Vater, die haben doch diesen Nachwuchs im Maul. Aber natürlich, der Nachwuchs wird ab und zu mal rausgelassen, der manchmal, um sich da schon selber zu ernähren und sozusagen an die frische Luft zu kommen, also mehr natürlich sauerstoffreiches Wasser atmen zu können. Und dann,
und die Kinder sollen auch einfach auf der Straße ein bisschen spielen. Also
genau.
Das ist nicht gut, wenn die nur drin
sitzen.
Die sollen nicht immer nur drin sitzen.
Genau. Also da gibt es natürlich dann schon die Gelegenheit. Was ich schon sehr lustig finde, ist, dass diese Pädophagen sich lieben, die haben dann schon total reduziertes Gebiss oder gar keine Zähne, weil die ja ihre Beute gar nicht kauen, sondern die schlürfen die so ein. Also sie machen wie so ein kleiner Staubsauger einmal so und dann schlucken die das runter.
Nice.
Genau, und jetzt, wenn sie sich darauf reduzieren würden, dann hätten die wahrscheinlich trotzdem immer noch relativ wenig zu fressen. Jetzt ist es tatsächlich so, dass die also einen riesen Aufstand machen, um diese anderen Cichliden, die Jungen im Maul haben, dazu zu bewegen, diese Jungen rauszumachen. Also es gibt welche, die rammen die Tiere und in der Hoffnung, dass die Jungen ausspucken müssen, weil sie sozusagen so einen starken Schlag auf den Kopf bekommen.
Aua.
Ja, genau.
Zack, sind sie alle
dann natürlich, klar, wenn die Jungen mal rausgehen, die mal einschlürfen. Und dann gibt es sogar eine Art, die ihr Maul so weit aufreißt und den gesamten Kopf der Mutter, also so eines maulbrütenden Tieres, ins Maul nimmt und dann den quasi so auspresst und diese Jungtiere dann da abräubert und runterschluckt.
Meine Güte, Sodom und Gomorra.
Genau, Pädophagie, aber vielleicht auch dazu nochmal ganz kurz. Das gibt also bei Cichliden ist das wohl sehr, sehr häufig. Überhaupt auch bei vielen Knochenfischen passiert es. Aber das gibt es tatsächlich auch bei anderen Tieren. Also bei Anacondas ist es beschrieben. Jetzt wirst du uns da erklären können, dass man ja nicht so sehr, sehr häufig bei der Geburt einer Anaconda dabei ist. Nee. Also deswegen sind das so einzelne anekdotenhafte.
Vielleicht auch aus Haltung.
Ja, vielleicht auch Haltung. Also da ist es wohl so, dass die Weibchen, die sind auch quasi lebend gebärend, also ovovivipar, und die fressen die Jungtiere, die dann sozusagen nicht schnell genug wegkommen. Da könnte man sich so evolutiv überlegen, das könnte sinnvoll sein, weil die nicht schnell genug wegkommen, die sind irgendwie schwach oder haben vielleicht sogar irgendwelche Defekte, die sowieso ihre Überlebensrate sehr, sehr niedrig werden lassen. Und dann ist eigentlich das Beste, was die Mutter machen kann, diese Investition an Eiweiß und Nährstoffen sich gleich wieder zurückzuholen.
Das lohnt sich nicht. Der Günni macht's eh nicht. Komm, so. Ich strudel mir lieber direkt den Günni wieder ein.
Genau. Und dann tritt es auch bei Wildschweinen wohl auf. Und da sind wir dann schon so ein bisschen bei so einem unappetitlichen Thema, aber ich will das gar nicht hier vertiefen, sondern nur mal anreißen, dass wir natürlich auch zum Beispiel in Massentierhaltung auch das bei Schweinen sehr, sehr häufig auftritt. Mhm. Und da hat es aber wahrscheinlich natürlich mit dieser Massentierhaltung
mit diesem Stress zu tun. Ja.
Genau.
Ich habe auch ein Beispiel für ein Säugetier, das durchaus auch mal seine Kinder verspeist. Es sieht süß aus, wir haben es eben schon gehört. Es sieht süß aus, es hört sich nicht süß an und ist auch eigentlich echt nicht süß. Der Beutelteufel, der tasmanische Beutelteufel. Das sind so katzengroß oder wie so ein kleiner Hund, so ein bisschen schwarz-weiße Tiere. Süß, Schnäuzchen, Öhrchen, alles, was man braucht. Und aber einfach total aggressive Tiere. Also die haben auch so ein Gebiss, das entspricht der Hyäne. Also die können auch Knochen knacken und so. Krasse Tiere. Ich habe dann auch mal eben so ein bisschen quer gelesen. Und man kann schon ungefähr das Aggressionsverhalten des Beutelteufels erkennen, wie so eine Paarung, so die Paarungszeit im Beutelteufel-Universum abläuft. Also da ist irgendwie, wenn ein Weibchen in den Östrus kommt, dann verliert sie erstmal ihren Appetit und wird aggressiv und versteckt sich. So.
Okay.
Dann, wenn sie dann im Östrus ist, dann wird sie submissive, also wie sagt man, devot gegenüber bestimmten Männchen. Aber vor allem aggressiv gegen ganz vielen anderen. Also sie wollen gerne so alte, große Männchen haben. Alle anderen kriegen halt einfach mega aufs Maul. Das Männchen, das sie dann an sich ranlässt, das ist sehr aggressiv gegenüber anderen Männchen, um das Weibchen zu verteidigen, und hält das Weibchen aber auch oft, also zwingt es, in so einer Höhle zu sein. Also lässt es halt gar nicht aus dieser Höhle raus. Das ist ja auch nicht so richtig angenehm. Sobald die Paarung vorbei ist, wird das Weibchen dann auch gegenüber des Männchens super aggressiv. So, nachdem diese romantische Paarung also über die Bühne gegangen ist, dann trägt das Weibchen, also die Entwicklung der Embryonen dauert dann 31 Tage. Und dann Beutelteufel, Beuteltier, wie man schon hört, Beuteltier mit 4 Zitzen. Die Mutter gebiert aber bis zu 30 Embryonen. Also so geht's schon beim Beutelteufel los, mit Ellbogen und allem drum und dran Richtung dieser 4 Zitzen eilen, weil die ersten können sich festsaugen an den Zitzen und die anderen sterben und werden meistens von der Mutter dann verspeist. Also so geht schon das Leben des Beutelteufels los. Darüber hinaus, also in dem Fall Kannibalismus, Mutter frisst ihre Kinder. Es gibt aber auch innerhalb der Beutelteufel sehr viel Kannibalismus und auch viele Verletzungen bei diesen ganzen Aggressionen, was dazu führt, dass sich dieser Gesichtstumor, diese Devil Facial Tumor Disease krass ausbreitet.
Genau, also daran wäre diese Art ja fast ausgestorben. Also genau, es ist ein viraler, also über Viren ausgebreiteter Tumor.
Genau, 1998 zum ersten Mal entdeckt, dann über 80% des, von Tasmanien verbreitet.
Bei diesen Beißereien wird der natürlich dann dauernd übertragen und das hat, glaube ich, zu einem fast kompletten Aussterben der Beutelteufel geführt, aber es geht denen, glaube ich, es geht langsam wieder ein bisschen bergauf, oder?
Ja, müsste ich nochmal nachgucken, weiß ich nicht. Also ich habe nur gefunden, dass es vor allem bergab geht, aber es könnte sein, dass es wieder bergauf geht.
Nee, ich glaube, vielleicht ist bergauf gehen noch ein bisschen zu früh, aber ich glaube, man hat schon Individuen gefunden, die immun sind. Und ich weiß nicht, ob man auch welche jetzt impft oder irgendwie sowas. Also irgendwie, glaube ich, war da so wenigstens so ein kleiner Silberstreifen am Horizont.
Schauen wir uns nochmal in einer anderen Folge genauer an. Ist nämlich wirklich auch interessant. Also allgemein könnten wir uns mal auch solche Pandemien oder Endemien bei Tieren, wie verläuft das, wie kommt was raus? Aber jetzt haben wir ja erstmal überhaupt keine Lust mehr auf das Thema Pandemie.
Nee, genau das.
Aber auf jeden Fall hat das auch ganz viel geändert, dadurch, dass so viele gestorben sind. Also vor allem die Älteren, weil die sich eben verpaart haben. Wir haben eben gehört, das Weibchen steht eher auf ältere Männchen. Das hat sich jetzt aber dadurch verändert, weil es nur noch so wenige gibt. Das heißt, das Weibchen paart sich eher mit jüngeren Männchen. Dadurch kriegen die dann eher diese Krankheit. Und eben, also diese Verletzung, aber auch Kannibalismus spielt da eine Rolle. Kannibalismus spielt aber auch bei der Verbreitung von anderen Krankheiten eine Rolle. Wir haben eben schon gesagt, also es gibt eben Parasiten, die sind an Tiere angepasst. Bei den Beutelteufeln ist es auch so ein Nematode, eben auch so ein Fadenwurm, der dadurch sehr viel verbreitet wird. Also das heißt, das ist ein Problem des Kannibalismus.
Genau, und vielleicht nochmal Blick in die jüngere Vergangenheit. Diese Krankheit des Rinderwahnsinns, dieses BSE, das kam ja eigentlich dadurch, dass man Rinder zu Kannibalen gemacht hat. Also weil man ja den Rinderproteine mit ins Futter gemischt hat, damit die schneller wachsen. Und das hat, wenn ich mich richtig entsinne, ja zur Ausbreitung dieser sehr schlimmen Krankheit geführt. Mhm.
Genau, gibt es auch tatsächlich Beispiele bei Menschen. Also da gab es irgendwie so eine
Kreuzfeld-Jakob-Krankheit heißt das, glaube ich.
Ja, genau. Und dann gab es Kuru, das ist auch eine Krankheit, die war bekannt von Menschen von Neuguinea, die eben im Zuge eines Beerdigungsrituals das Gehirn des Verstorbenen verspeist haben. Und dadurch hat sich diese Krankheit verbreitet, gibt es aber seit. Deswegen seit 1960 wird das nicht mehr gemacht.
Also kann man eigentlich sagen, in der Regel ist Kannibalismus nicht so eine tolle Idee, aber bei so ein paar Sachen wie diesem intrauterinen Kannibalismus oder also ein paar Beispiele, die wir hier angeführt haben, da macht es durchaus Sinn. Ich habe eine Publikation gefunden, die ich ganz interessant fand, und zwar gibt es in Südfrankreich eine Schlange. Und bei der fressen Männchen Weibchen. Und das kann man sich evolutiv jetzt zunächst mal gar nicht erklären. Und die naheliegendste Erklärung ist, dass das gar nicht irgendwie so eine großartig tolle Strategie ist, sondern die Männchen sind ein bisschen größer als die Weibchen und fressen eben Artgenossen. Und wenn ein Tier größer ist und das andere kleiner und das kleinere immer das Weibchen ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit eben groß, dass wenn man einen anderen Artgenossen frisst, dass es ein Weibchen ist. Mhm. Und das kommt wohl dadurch, dass die Nahrungssituation da zunehmend problematisch wird. Also in Südfrankreich wird es ja auch immer trockener. Wir haben sehr, sehr viele Waldbrände immer. Und vielleicht führt es dazu, dass die Schlangen eben nicht mehr ausreichend Nahrung finden oder häufiger in so eine Situation geraten, wo sie dann eben einen Artgenossen fressen. Mhm. Und da kann man sich natürlich perspektivisch vorstellen, dass das sicher zum Aussterben dieser Schlangenpopulation oder vielleicht auch dieser Art führen wird.
Ja, eben, wenn es wenigstens nur die Männchen wären. Aber
genau,
die Weibchen,
also das
ist wirklich
genau, Männchen
dumm.
Fressen, das ist.
Männchen fressen ist okay. Männchen fressen finde ich okay, aber Weibchen, nee. Also
naja,
da geht's
Männchen
so weit.
Fressen ist tatsächlich ja aus biologischer Sicht okayer, ja, sag ich mal. Weil natürlich das lamentierende Geschlecht ist halt fast immer das Weibchen. Das heißt, wenig Weibchen bedeutet sehr, sehr schlechte Nachwuchssituation. Wenig Männchen bedeutet eigentlich häufig keine Veränderung der Populationsgröße oder so.
Das stimmt. Was wir jetzt wenig hatten oder nur angerissen hatten, so bei Löwenrudeln oder auch einigen anderen Tieren, gibt es auch die Fälle, dass sozusagen, wenn Männchen das Rudel übernimmt, erstmal die Jungtiere der Weibchen tötet, um dann seine eigenen...
Und das gibt es, also Infantizid, das gibt es bei Löwen sehr bekannt, das gibt es bei Schimpansen sehr bekannt, das gibt es bei Grizzlybären. Und wenn es das bei Schimpansen gibt, dann kann man, du hast schon
erzähl
gesagt...
Erzähl nochmal kurz, wie das abläuft.
Ja, genau, wie läuft das ab? Also wenn Jungtiere sehr jung sind und ein neues Männchen kommt in die Gruppe, dann bringt es die Jungtiere ja sozusagen der vorherigen des oder der vorherigen Männchen tötet die. Das Weibchen wird dann wieder schneller empfängnisbereit und das Männchen kann eben selber für Nachwuchs sorgen. Bei einer Art wie Schimpansen, die sich ja auch nur relativ selten und langsam fortpflanzen, kann sowas natürlich ein evolutiver Vorteil sein. Jetzt ist es so, dass in einer Schimpansengruppe ja nicht nur ein Männchen, ein erwachsenes Männchen lebt, sondern meistens haben die Koalitionen von mehreren erwachsenen Männchen. Und tatsächlich ist es so, dass Schimpansenweibchen sich offensichtlich auf jeden Fall mit allen dieser erwachsenen Männchen in der Gruppe paaren, um, ja, also es klingt jetzt immer so super durchdacht, also wenn wir so sagen, ja, deshalb und weil, wir meinen das schon immer in so einem evolutiven Sinne, aber Weibchen, die sich eben mit allen Männchen paaren, da kommt es eben nicht zu Infantizid, weil die Männchen sich erinnern, dass sie mit dem Weibchen, also dass sie sich mit dem Weibchen gepaart haben, mhm. Und dann ja nicht sicher sein können, dass das nicht ihr eigener Nachwuchs ist, den sie töten. Das heißt, diese Paarung, diese Promiskuität bei Schimpansenweibchen, die senkt total diese Infantizidgefahr.
Und vielleicht nochmal, wenn. Und dann werden dann aber auch diese Jungtiere, die getötet wurden, werden die dann auch gegessen?
Meistens, soweit ich weiß, nicht. Also genau, deswegen Infantizid ist nicht unbedingt eine Kannibalismus-Sache, sondern man tötet halt die Jungtiere des Vorgängers. Mhm. Ich glaube, manchmal werden die gefressen, aber es ist auf jeden Fall nicht so Usus, sag ich mal. Mhm. Genau. Wenn das bei Schimpansen vorkommt, unseren engsten Verwandten, dann kann man natürlich auch denken, wie ist denn das eigentlich bei Menschen? Und tatsächlich, also gibt es so ein paar, also logischerweise keine Experimente, aber Ableitungen aus Sterbetafeln und Überlebenswahrscheinlichkeit und so. Und ich kann mich an eine Publikation oder eine Studie dazu erinnern, wo man festgestellt hat, dass, also wenn eine Mutter stirbt und die Enkelkinder aufgezogen werden, dann haben die Enkelkinder eine größere Überlebenschance, wenn sie bei den Eltern der Mutter aufwachsen, als bei den Eltern des Vaters. Weil der Vater oder die Großeltern des Vaters sozusagen wo offensichtlich nicht 100% sicher sind, ob ihr Sohn überhaupt der Vater der Kinder war, während die Eltern der Mutter immer sicher sein können, dass die Kinder ihrer Tochter sind. Und das kann man tatsächlich, wenn man sich so Sterbetafeln anguckt.
Da gibt es doch diese Studie, die in diesem Dorf durchgeführt wurde, irgendwo an der Nordsee oder Ostsee. Ja. Oh, das muss ich nochmal raussuchen. Okay, aber gut, weiter geht's.
Genau, also das hat jetzt nichts mit Kannibalismus zu tun, sondern eher so ein bisschen, und Infantizid ja auch nicht wirklich, also die Großeltern töten nicht ihre Enkel.
Und essen sie hoffentlich
und essen sie schon gar nicht erst auf. Aber offensichtlich wird weniger investiert, wenn man eben nicht 100% sicher ist, ob das überhaupt wirklich die eigenen Enkelkinder sind. Das würde man heute, also diese Studien, die wurden dann immer gemacht anhand eben meistens so alter Kirchenbücher.
Genau.
Also heute würde man wahrscheinlich keinen Unterschied mehr feststellen, weil die Sterblichkeit zum Glück ja sowieso sehr gering ist. Aber so im Mittelalter oder so, wenn man sich diese Sterbebücher oder ja Kirchenbücher anguckt und wenn man dann eine genügend große Stichprobe hat, dann sieht man das. Ja, wohl, dass Enkelkinder hoffen müssen, dann lieber bei den Großeltern mütterlicherseits aufzuwachsen.
Auch verrückt, oder?
Mhm.
Mensch, meine Güte.
Aber echt, oder? Da haben wir es jetzt wieder.
Da haben wir es jetzt,
oder?
Aber ich würde auch sagen, das Fazit ist auf jeden Fall, Männchen essen ist okay.
Männchen essen ist okay, aber genau.
Aber schön ist auch
schön
anders.
Ist anders.
Okay, aber nicht schön.
Genau, ja, also wir wünschen guten Appetit.
In diesem Sinne, ich koche uns jetzt erstmal was.
Wir wünschen guten Appetit, aber nicht unbedingt Verzehren des eigenen Artgenossen.
Lieber nicht.
Lieber
okay,
nicht.
Okay, also tschüss.
Ciao.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.